Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Ganz egal, ob du Student bist oder Lehrerin, Arzt, Anwältin oder arbeitslos, ob du Mann bist oder Frau, 21 oder 81, für alle Menschen, die einen deutschen Pass besitzen, gilt in unserem Land dasselbe Zivilrecht, das alle möglichen Dinge regelt. Wenn wir eine Wohnung mieten wollen, ein Fahrrad kaufen oder unser Arbeitgeber uns rausschmeißen will, welche Rechte, welche Pflichten wir da haben, das steht alles drin in unserem BGB, dem bürgerlichen Gesetzbuch. Das aber fußt auf etwas anderem, dem französischen Zivilrecht, dem Code Civil, der vor 220 Jahren in Kraft getreten ist, am 21. März 1804. Und über diesen Code Civil und warum der für uns auch wichtig ist, wollen wir reden in dieser Ausgabe von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Auch schön, dass du dabei bist. Hallo.
Ja, ich freue mich auch.
Bevor es losgeht, haben wir aber noch einen Hinweis in eigener Sache, denn die Eine Stunde History geht wieder auf Tour.
Und zwar gehen wir nach Weimar. Am 23. Mai um 19 Uhr können wir uns alle sehen in der Weimarer Notenbank.
Unser Thema an dem Abend. Vorwärts, wir marschieren zurück. Rechtsextreme Parteien in Deutschland. Der Eintritt ist frei. Ihr müsst euch nur anmelden und das könnt ihr machen über die Website von Deutschlandfunk Nova.
Und dann geht's weiter am 15. Juni. Dort werden wir in Berlin sein und zwar im Humboldt-Forum. Das Thema dann Bilder, die lügen. Tickets könnt ihr erwerben auf der Website des Humboldt-Forums.
Ja, wir freuen uns auf euch und jetzt kommen wir zum Thema dieser Folge, zum Code Civil. Der wird in Frankreich, Matthias, am 21. März 1804 eingeführt. Wie lange war denn vorher schon daran gearbeitet worden?
Naja, also die Schaffung eines gleichen Rechtes für alle Bürgerinnen und Bürger in Frankreich war eine Forderung der Französischen Revolution von 1789. Es gab bis 1797 mehrere Entwürfe, wie ein solches Gesetz wohl aussehen könnte, aber es war eben nicht fertig. Frankreich war die ganze Zeit in Kriege verwickelt gegen europäische Großmächte. Es gab Regierungskrisen, es gab die Terrorherrschaft. Also es war wirklich einiges los und das gipfelte dann am 9. November 1799 in einem nächsten einschneidenden Ereignis, denn Napoleon putschte sich an die Macht. Die bis dahin amtierende Direktoriumsregierung wird abgelöst. Das ist als Staatsstreich des 18. Brumaire in die Geschichte eingegangen. Napoleon putscht und beendet die Revolution mit einer Proklamation. Und in dieser Proklamation verspricht er, die Errungenschaften der Revolution zu bewahren.
Also können wir sagen, Napoleon war gleichzeitig Erneuerer und Bewahrer.
Das kann man, glaube ich, jedenfalls wirklich so sagen, denn die meisten Franzosen waren ja Anhänger der Revolution, aber sie wollten eben auch Ruhe und Ordnung. Und dem trug dann Napoleon am Beginn des 19. Jahrhunderts Rechnung. Er reformierte die Verwaltung, er sanierte die Staatsfinanzen, er führte eine Währungsreform durch und er gründete die Bank von Frankreich. Das ist heute die französische Zentralbank. Und schließlich gab es eine Justizreform. Mit den Arbeiten am Code Civil begann man nämlich schon 1800. Sie dauerten dann rund 4 Jahre. Und es sollte das bis dahin fast überall in Frankreich geltende gemeine Recht ablösen. Das ist so etwas wie ein Recht ohne Gesetzgeber. Man könnte auch sagen Gewohnheitsrecht. Das hat natürlich sehr viele Nachteile. Der Stärkere setzt sich dann meist durch und Neuerungen haben es schwer, weil es nämlich gegen die sogenannten Traditionen geht.
Was war denn jetzt genau das Neue am Code Civil?
Naja, es wurden einfach übergreifende Maximen festgelegt. Sie folgten im Wesentlichen den Forderungen der Revolution, also persönliche Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Trennung von Kirche und Staat und der Schutz des Privateigentums und vieles mehr. Das sind alles heute noch gültige Standards.
Die werden wir uns gleich noch näher ansehen, genauso wie auch die Verbreitung des Code Civil auch nach Deutschland dann letztendlich. Aber schon mal ganz kurz, wie kam das?
Also Napoleon hat Mitteleuropa durch die Gründung des Rheinbundes neu geordnet. Er löste 1806 das Heilige Römische Reich deutscher Nation ab. Aber dieser Rheinbund war letztendlich ein französisches Protektorat und in vielen Ländern dieses Rheinbundes wurden die Reformen nach französischem Vorbild sozusagen übernommen. Und so kam der Code Civil in diese Länder und er sorgte dafür, dass feudale Rechtstitel, ständische Privilegien abgeschafft wurden und durch einen bürgerlichen Eigentumsbegriff und durch weitere egalitäre Grundsätze ersetzt worden. Und diese Grundsätze, die wurden in vielen Ländern im 19. Jahrhundert beibehalten, in Preußen zum Beispiel bis 1900, als das eben schon erwähnte bürgerliche Gesetzbuch eingeführt wurde.
Also, wir haben eben schon gehört, den Code Civil haben die Franzosen also maßgeblich einem Mann zu verdanken, Napoleon Bonaparte. Und wie genau es dazu kam, das hören wir jetzt von Luisa Philipp.
26. September 1816, St. Helena. Napoleon Bonaparte starrt in das Feuer im Kamin. Doch weder das kaltnasse Haus noch sein erschöpfter Körper werden warm. Da sitzt er nun, im Exil, weit entfernt von Anerkennung und Erfolg, und denkt über sein Lebenswerk nach. Und was davon wohl bleiben wird.
Mein Ruhm besteht nicht darin, dass ich 40 Schlachten gewonnen habe. Waterloo wird die Erinnerung an so viele Siege auslöschen. Aber was durch nichts ausgelöscht werden wird, was ewig leben wird, ist mein Code Civil.
10. November 1799, 5 Uhr morgens. Im dichten Nebel fährt eine Kutsche zügig durch Paris Richtung Rue de la Victoire. Die Männer in der Kutsche starren stumm und müde vor sich hin. Einer von ihnen ist der junge Napoleon Bonaparte. Erschöpft ist er, aber auch hellwach. In der vergangenen Nacht fand ein Staatsstreich statt und er wird nun der erste von 3 Konsuln Frankreichs sein. Er weiß, für ihn ist das die Chance, nicht nur als General, sondern auch als Staatsmann in die Geschichte einzugehen.
Was die Revolution nicht geschafft hat, werde ich schaffen. Frankreich braucht endlich ein einheitliches Zivilrecht, einen Code Civil.
Bisher war das Land aufgeteilt in unterschiedliche Rechtsgebiete. Im Norden und im Zentrum galt das fränkisch geprägte Recht der Gewohnheit. Im Süden Frankreichs das römische geschriebene Recht. Damit soll nun Schluss sein. 12. August 1800. Als Napoleon Bonaparte von seiner Schlacht aus Marengo nach Paris zurückkommt, bestellt er 4 der besten Rechtsexperten zu sich, die das Gesetzbuch für ihn erarbeiten sollen. Unter ihnen Jean-Étienne Portalis.
Meine Herren, ich gebe Ihnen 6 Monate. Machen Sie mir einen Code Civil. Portalis, Sie leiten die Kommission.
Oui, mon général.
Und Bonaparte macht in der Tat ordentlich Druck. In seinem Schloss in Malmaison empfängt er Jean-Étienne Portalis wenig später mit den Worten:
Portalis, Sie sind ein Faulpelz. Wo nun alles nach dem Code ruft, müssen Sie schnell vorangehen.
Mon général, Sie glauben wohl, jeder habe Ihre Gabe zu zaubern. Wissen Sie, dass ein Gesetzbuch ein großartiges Denkmal für eine Nation ist? Es ist gar nicht so einfach, darin Ordnung zu bringen.
Ja, zweifellos, aber es muss vorangehen. Immer voran, immer voran. Ich höre von Ihnen, Portalis.
Bonapartes Eile rührt auch daher, dass er die Rechtsunsicherheit im Land so schnell wie möglich überwinden möchte. Denn ein Code Civil sorgt auch für die Stabilität seiner Macht. 14. Juli 1801. Zum Jahrestag des Sturms auf die Bastille beginnen die Beratungen zum Code Civil in der Vollversammlung. Er selbst leitet über die Hälfte der 102 Sitzungen. Viele der im Rat Anwesenden, ob Freund oder Feind, sind durchaus beeindruckt, mit wie viel Energie und Scharfsinn Napoleon Bonaparte das tut.
Ergibt das Sinn? Wie war das in der alten Gesetzgebung?
Nun ja, mon General, die Ehe wird derzeit nur noch als Vertrag gesehen, nicht mehr als Sakrament.
Verstehe. Dann brauchen wir einen Sonderverweis, der im Falle des Todes des
Die Sitzungen unter Bonaparte gehen oft extrem lange. Doch so schnell, wie er gerne dem Volk seinen nächsten Triumph hätte präsentieren wollen, geht es nicht voran. Der Widerstand im Tribunat ist groß und die Arbeiten am Code Civil werden bewusst verlangsamt. Entnervt stoppt er die Arbeiten am Code Civil. 2. Januar 1802.
Die Regierung hat beschlossen, die Gesetzesentwürfe zum Code Civil zurückzuziehen. Mit Bedauern sieht sie sich gezwungen, die mit so viel Anteilnahme der Nation erwarteten Gesetze auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
In der Zwischenzeit kümmert sich Bonaparte um andere innen- und außenpolitische Angelegenheiten und wird Konsul auf Lebenszeit. Er ist nur noch einen Schritt von der Kaiserwürde entfernt. 9. September 1802. Die Gesetzgebungsdebatten im Staatsrat werden wieder aufgenommen. Noch weitere 18 Monate lang wird diskutiert und genauestens um jede Formulierung gekämpft. 21. März 1804. Dann ist es soweit. Der Code Civil des Français wird dem Volk präsentiert. Frankreich hat ein einheitliches Zivilrecht, das tatsächlich ewig leben wird.
Also, die Entstehung des Code Civil hat gedauert und war auch nicht immer einfach. Luisa Philipp hat das für uns zusammengefasst. Was genau dieses neue Zivilrecht in Frankreich für Auswirkungen hatte, darüber rede ich mit Professor Barbara Döhlemeier. Sie ist österreichische Rechtshistorikerin. Hallo, Frau Döhlemeier.
Ich grüße Sie.
Was hat sich denn in Frankreich durch die Einführung des Code Civil von 1804 geändert?
Was die Rechtsordnung betrifft, hat sich fast alles geändert. Ein bayerischer Jurist hat gesagt, wohin Napoleons Gesetzbuch kommt, da entsteht eine neue Zeit, eine neue Welt, ein neuer Staat. Und ich denke, das kann man auch tatsächlich so sagen. Der Code brachte Freiheit, Gleichheit, wie eben die Revolution, und vor allem Rechtseinheit. So könnte man es kurz formulieren. Der Code Civil war ja einmal ein Kind der Französischen Revolution und eben Ausdruck ihrer Prinzipien, Liberté, Égalité. Aber vor allem war er die erste moderne Kodifikation des Zivilrechts. Erstmals wurden die Regelungen über die Beziehungen der Bürger untereinander in einem Gesetzbuch zusammengefasst. Das galt nun als ein Recht in ganz Frankreich.
Können Sie uns noch mal grob und kurz zusammenfassen, was die wichtigsten Aspekte des Code Civil waren?
Einerseits inhaltlich, aber ich wollte zuvor noch vielleicht sagen, dass es auch formal sehr wichtig ist, die knappe und klare und leicht verständliche Sprache des Gesetzbuchs. Mhm. Die wurde von vielen gerühmt, auch seine Kürze, er hatte nur 2200 Paragraphen. Das war ganz bestimmt wichtig für seine Ausstrahlung und Wirkung. Ein berühmter Autor, Stendhal, hat gesagt, er habe täglich vor Beginn seiner schriftstellerischen Tätigkeit im Code gelesen. Pour prendre le ton, um sich einzustimmen. Wer könnte das heute von irgendeinem Produkt unserer Gesetzgeber sagen?
Ich bin gerade erstaunt, Sie sagen, es war ein kurzes Werk und hatte über 2200 Gesetze.
Das ist sehr, sehr, sehr wenig im Gegensatz zu der früheren Gesetzgebung. Also zum Beispiel auch im Vergleich, das preußische allgemeine Landrecht hatte 20.000 Artikel, das österreichische ABGB war noch kürzer, 1400. Also 2200 für die gesamte bürgerliche Gesetzgebung. Wenn Sie mal bedenken, was heute das BGB und seine Nebengesetze für einen Umfang haben.
Ich würde jetzt gerne auf den Inhalt zu sprechen kommen. Da hatte ich Sie gerade schon mal nachgefragt, nach den wichtigsten Inhalten, Aspekten. Also was waren die wichtigsten inhaltlichen Grundlagen des Code Civil?
Die Prinzipien natürlich als erstes die Rechtsgleichheit unter allen Bürgern, dann die Freiheit der Person, es gab keine Leibeigenschaft oder andere persönliche Abhängigkeiten mehr, die Freiheit des Eigentums, jeder konnte Eigentum erwerben, alle können Eigentum erwerben und diese auch an andere durch Verträge übertragen. Also der Code brachte auch einen ungeheuren Anschub für freies Wirtschaften. Es war das Gesetzbuch der Eigentümer- und Besitzergesellschaft und Liberalismus und freies Wirtschaften waren die Folgen. Und wichtig, eins noch, war die Trennung von Kirche und Staat. Das war ganz neu und sehr, sehr wichtig. Und das wirkt sich besonders im Ehe- und Familienrecht aus. Erstmals wird die Ehe ein ziviles Rechtsgeschäft, ein bürgerlicher Vertrag, unabhängig von der Kirche.
Aber die Gesetze, die im Code Civil drin standen, galten ja für Frauen, soweit ich das gelesen habe, nicht, richtig?
Nein, nein, so kann man das wirklich nicht sagen. Sie galten für alle, was nach heutigen Begriffen für die Frauen nicht vorteilhaft war, war das Ehe- und Familienrecht. Denn die verheiratete Frau war in ihren Geschäften und in ihrer Rechtsstellung von dem Ehemann abhängig. Aber in anderen Bereichen hatten Frauen genauso Rechte wie Männer. Das ist also eine sehr verkürzte Darstellung. Mhm. Und das Ehe- und Familienrecht war durch Napoleons persönlichen Einfluss sehr patriarchalisch. Also die Position der verheirateten Frau war relativ eingeschränkt. Aber unverheiratete Frauen und auch Witwen hatten eine gute Rechtsstellung.
Sie haben eben ja auch erzählt, dass der Code Civil in leichter Sprache verfasst wurde. Wie ist er denn?
Leichter Sprache würde ich so nicht sagen. Also da denkt man immer an unsere einfache Sprache heute. Das kann man nicht sagen.
Sondern?
Knapp. Klar, kurze Sätze und eben verständlich für, wahrscheinlich nicht für die gesamte Bevölkerung, aber für Juristen, also für die Rechtsanwender.
Und wie wurde er denn von der französischen Bevölkerung angenommen?
Das ist wiederum eine schwere Frage, weil man das generell so nicht sagen kann. Wir kennen ja im Wesentlichen die Stimmen der Gebildeten. Wir wissen ja nicht, was die Bauern oder einfache Arbeiter dazu gesagt haben. Man kann aber jedenfalls sagen, dass die Schicht des besitzenden Bürgertums den Code begrüßt hat, Freiheit zur wirtschaftlichen Entfaltung. Aber insgesamt ist die moderne, klare Sprache und die Gesetzestechnik positiv beurteilt worden.
Der Code Civil galt ja nicht nur in Frankreich, sondern wurde auch von Frankreich eroberten Gebieten und anderen Ländern auch übernommen. Kann man, was diesen Gesetzestext oder diese Gesetzessammlung angeht, von einem Exportschlager reden?
Das kann man sicher so sagen, aber man muss da unterscheiden zwischen den Ländern, vor allem den Rheinbund-Mitgliedern und den Territorien, die von Napoleon direkt abhängig waren. Die mussten ihn ja quasi übernehmen. Da sagte Napoleon einfach zu seinen Satellitenstaaten, Königreich Westfalen, Großherzogtum Frankfurt, die hatten keine Wahl. Er befahl die Einführung. Andere Rheinbundmitglieder, Bayern, Hessen-Darmstadt, Baden, die waren ja nur unter dem Einfluss Napoleons und die konnten, naja, seinen mehr oder minder sanften Pressionen durchaus auch ausweichen. Da hing es doch auch von der Einstellung der Beamtenschaft ab, die aber durchaus reformfreudig war und zum Teil den Code begrüßte. Also in Baden wurde der Code in deutscher Übersetzung eingeführt und galt noch bis 1900. Und in Bayern und in Hessen-Darmstadt aber, da ist die Einführung des Code daran gescheitert, dass es eben dort keine Revolution gegeben hatte. Da gab es noch die alte Gesellschaftsordnung. Da war der Widerstand der alten Kräfte zu stark.
Professor Barbara Döhlemeier war das. Sie ist österreichische Rechtshistorikerin. Und wir haben gesprochen über den Inhalt des Code Civil. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Matthias, Napoleon war seit dem Putsch Ende 1799 der erste Konsul Frankreichs und damit der mächtigste Mann im Land. Hat er denn damals eigentlich nur den Auftrag erteilt, ein neues Gesetzbuch zu schaffen, oder hat er mehr auch gemacht?
Naja, er hat sicher mehr gemacht. Also er hat 1800 zum Beispiel eine Kommission gebildet. Darin waren 4 renommierte Juristen. Einige hatten auch Erfahrung als Minister vorher gesammelt. Also es war eine Mischung aus reinen Fachleuten und praxiserprobten Politikern. Und die legten dann Entwürfe vor. An der Bearbeitung dieser Entwürfe war Napoleon sehr stark beteiligt. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Schließlich hat er inzwischen einige Koalitionskriege gegen England, Österreich, Russland, das Osmanische Reich oder Portugal zu bestehen. Und er trieb eben die Neuordnung Mitteleuropas voran. Also er hatte insgesamt gesehen echt viel zu tun.
Wir haben es eben schon kurz erwähnt. Ich habe auch mit Frau Döhlemeier darüber gesprochen, dass der Code Civil ja nicht nur in Frankreich galt. Aber lass uns da doch noch mal ganz konkret werden. Wo galt er denn noch?
Ja, zum Beispiel in den annektierten und auch eroberten Gebieten, das war zum Beispiel das Königreich Westfalen, das Herzogtum Warschau, die Königreiche Holland oder Italien, aber eben auch in Deutschland, in den 1798 annektierten linksrheinischen Gebieten, also in den Gebieten des Departements Ruhr, Saar, Rhein und Mosel. Und dazu kamen dann noch Teile von Rheinland-Pfalz und ein paar Jahre später weitere annektierte Gebiete im Nordwesten Deutschlands.
Und auch nochmal ganz konkret müssen wir klären, welchen Anteil Napoleon denn jetzt hatte am Code Civil. Wie viel des ersten Konsuls und späteren Kaisers steckte wirklich drin in diesem Werk? Dr. Eckhard Theven hat seine Dissertation geschrieben über Napoleon und den Code Civil. Hallo, Herr Theven.
Hallo.
Wenn man sich die Endfassung des Code Civil ansieht, Herr Theven, welchen Anteil hatte denn Napoleon daran tatsächlich?
Einen enormen Anteil. Und zwar gibt es insgesamt 102 Sitzungen des Staatsrates, des französischen Staatsrates, der zwischen 1801 und 1804 tagte und ein Zivilgesetzbuch entwarf. Und das geht auf die Initiative Napoleons zurück. Ich nenne ihn im Zusammenhang dieser Sendung Bonaparte, weil er zu dem damaligen Zeitpunkt so noch hieß, erst mit der Kaiserkrönung. wandelte sich sein Name dann zu dem Vornamen, wie das bei Monarchen üblich ist, zu Napoleon. Also ich nenne ihn weiter Bonaparte. Mhm. Er war damals als erster Konsul der Französischen Republik maßgeblich an der Gestaltung des Code Civil beteiligt. Woher wir das wissen? Wir haben die Protokolle der rechtsgelehrten Staatsräte und Berichte von Zeitgenossen. Der zweite große Mann bei der Abfassung des Code Civil, das war Cambacérès, das war der zweite Konsul. Es gab drei Konsuln, die die Regierungsgeschäfte führten, und dieser Cambacérès war der Vizepräsident des Staatsrates. Und er war auch maßgeblich beteiligt, aber seine Sitzungen, die liefen immer sehr schnell und zügig, weil er als ausgewiesener Feinschmecker die Mahlzeiten nicht verpassen wollte. Mhm. Napoleon oder Bonaparte war da ganz anders. Der war eher karg, was Kulinarisches anbelangte. Und bei ihm waren die Sitzungen sehr, sehr lang und ausführlich.
Das ist interessant, dass das Essen offensichtlich Napoleon nicht so wichtig war. Jetzt würde ich aber gerne über seinen juristischen Sachverstand reden. Denn offensichtlich muss er davon ja ziemlich viel gehabt haben, um ernsthaft mitreden zu können, oder nicht?
Ja. Wir müssen davon ausgehen, dass Bonaparte ein hochintelligenter Mensch mit einer unheimlich schnellen Auffassungsgabe war. Zudem hatte er die Gabe, zuzuhören. So ließ er sich bei den Gesetzgebungsdebatten die Entwürfe, deren Motive und deren Hintergründe von den Rechtsgelehrten erläutern, um sodann mit seinem scharfen Verstand Unstimmigkeiten bloßzulegen. Das hat man gesehen beim verschollenen Recht. Da ging es um die Frage, wie man den Terminus wählen sollte. Und im Entwurf stand absent. Absent bedeutet im Deutschen der Abwesende. Und hier differenziert bis heute übrigens das französische Zivilrecht nicht zwischen dem Abwesenden und dem nach deutschem Recht Verschollenen. Mhm. Man meint im Französischen dasselbe, aber diese mangelnde Differenzierung, die hatte Napoleon nicht gefallen. Und er wollte einen Terminus technicus einführen, das ist ihm aber nicht gelungen. Des Weiteren sehen wir seine Intervention bei den Regelungen zur Ungültigkeit einer Ehe. Der Entwurf sah hier vor, dass bei Gewaltanwendung keine gültige Eheschließung vorliege. Mhm. Bonaparte war diese Regelung zu einseitig, weil sie nur die physische Gewalt im französischen Violence vorsehe. Er meinte, es gebe darüber hinaus auch die psychische Gewalt. Bei Zwang fände zwar eine Eheschließung statt, die jedoch nachträglich angefochten werden könne. Damit hat er sich durchgesetzt.
Das sind ja richtig moderne Gedanken schon.
Er hat eine unheimliche Vielzahl moderner Gedanken eingeführt. Da könnten wir noch stundenlang drüber reden. Hm. Es ist nur viel zu wenig bekannt.
Wenn wir mal so ein bisschen ins Grundsätzlichere wiederkommen, warum war ihm denn dieser Code Civil eigentlich so wichtig?
Unter der Revolution war Bonaparte als begnadeter Feldherr zu Ruhm und Ansehen gelangt. Die Zerfahrenheit der diversen Regierungen und die damit einhergehende Unordnung des Staates riefen ihn auf den Plan, die Staatsgeschäfte selbst in die Hand zu nehmen. Das traute er sich im Bewusstsein auf seine hohe Intelligenz uneingeschränkt zu. Um das zerrüttete Frankreich zu konsolidieren, verübte er den Staatsstreich und setzte sich als ersten von drei Konsuln ein. Um seine Befähigung als Regierungschef unter Beweis zu stellen und weil er der Überzeugung war, dass Generäle nur für den Krieg taugten, entschloss er sich, Frankreich neu zu ordnen. Mit der Herstellung der Rechtseinheit in Frankreich, das durch römisches Recht, Gewohnheitsrecht und Partikularrechte zersplittert war, der Ordnung der Staatsfinanzen, der Neugliederung der Verwaltung und dem Konkordat mit dem Papst, empfahl er sich als Staatsoberhaupt, das er dann zunächst als Konsul auf Lebenszeit und kurz darauf als Kaiser der Franzosen auszuüben gedachte. Immerhin hat er in der Verbannung auf St. Helena wörtlich gesagt, und ich zitiere jetzt, mein Ruhm beruht nicht auf den 40 gewonnenen Schlachten und darauf, dass ich den Königen, die es gewagt hatten, dem französischen Volk zu verbieten, seine Staatsform zu ändern, meinen Willen diktiert habe. Waterloo wird die Erinnerung an diese Siege auswischen, so wie der letzte Akt alle Vorangegangenen vergessen macht. Doch was nichts auslöschen kann, was ewig bleiben wird, das ist mein Code Civil. Das sind die Protokolle meines Staatsrates, meine gesamte Korrespondenz mit meinen Ministern. Kurz all das Gute, das ich als Administrator, als Erneuerer der großen Familie Frankreich geschaffen habe. Wenn ich das noch anfügen darf, bereits 1791, als gerade mal 22-Jähriger, beschreibt er, als er die Geschichte des korsischen Freiheitskämpfers Paoli in seinem Discours de Lyon zeichnet, eigentlich seine eigene Vision vom Gesetz- und Verfassungsgeber, inspiriert durch die antiken Vorbilder.
Also so wie Sie das schildern, bleibt bei mir hängen, dass sich Napoleon durch diesen Code Civil irgendwie eine Form von Denkmal schaffen wollte. Ist das das Ziel, was er damit verfolgt hat, oder hatte er größere Ziele, auch unabhängig von seinen eigenen?
Mit Sicherheit das Denkmal, diese Bezeichnung gefällt mir sehr gut, aber es war halt eine der Säulen der Neuordnung Frankreichs. Wir müssen uns ja vorstellen, ich habe das eben kurz angeschnitten, dass Frankreich durch die Revolution in starke Unordnung geraten war. Die Regierungsformen, die es bis dahin gab, die waren alle relativ unfähig und es gab keine Vereinheitlichung, sowohl weder im rechtlichen wie im administrativen. Und die Staatsfinanzen lagen am Boden. Und er ist hingegangen und hat versucht, und auch ist es ihm geglückt, dies alles zu ordnen. Ihm war wichtig, dass er ein neues Frankreich schuf. Und da war eben die Rechtseinheit und Rechtssicherheit ein ganz wesentliches Ziel. Also er wollte nicht nur Feldherr sein. Das war natürlich ganz in seinem Sinne, weil er halt ein begnadeter Feldherr war. Aber ihm war das zu wenig. Er orientierte sich ein bisschen an antiken Vorbildern, obwohl es kein antikes Vorbild gibt, das genau so war wie er, weil er ist einzigartig. Das klingt jetzt ein bisschen apologetisch, aber das war halt so. Mhm. Er war der Feldherr, aber er war auch Staatsmann. Und als Staatsmann nicht nur Regierungschef, sondern darüber hinaus Gesetzgeber, Administrator. Und das sind die Ziele, die er verfolgt hat. Er wollte eben omnipräsent sein und eben Frankreich aus eigener Hand mit neu gestalten. Das hat er natürlich nicht alleine gemacht. Wir dürfen jetzt auch nicht davon ausgehen, dass bei den 102 Sitzungen, bei 59 hat er den Vorsitz geführt, dass er da alles alleine in die Hand genommen hat. Das natürlich nicht. Aber er war maßgeblich beteiligt.
Und das mit dem Denkmal, das hat er ja im Grunde tatsächlich eigentlich auch geschafft. Denn der Code Civil, der wird ja am Grab von Napoleon im Invalidendom erwähnt. Das ist ja ein großes Zeichen der Wertschätzung dafür, was Napoleon für die Rechtsordnung auch im heutigen Frankreich gemacht hat, oder?
Der Code Civil stellt eines der großartigen, vielleicht das größte Vermächtnis Napoleons an sein Frankreich dar. Und da wird der Code Civil mit Fug und Recht am Sarkophag Napoleons im Invalidendom erwähnt. Immerhin gelten eine Vielzahl von Bestimmungen des Code Civil bis heute fort. Der 1804 eingeführte Code Civil des Français wurde 1807 in Code Napoleon umbenannt und nach dem Sturz des Kaisers 1815 wieder in Code Civil umgetauft. Seit 1852 heißt er offiziell wieder Code Napoleon und das bis heute, also mit Fug und Recht. Und die Franzosen dürfen stolz darauf sein, so wie der Napoleon auch stolz sein durfte und auch Deutschland hat dem Code Civil viel zu verdanken, denn es galt über lange Jahre in einigen deutschen Territorien.
Über dieses Thema werden wir später noch sprechen in diesem Podcast. Jetzt erstmal vielen Dank an Herrn Dr. Eckhard Theven. Er hat seine Dissertation geschrieben über Napoleon und den Code Civil und wir haben erfahren, dass Napoleons Anteil am Code Civil riesig war. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Theven.
Ich bedanke mich auch.
In Frankreich, da wird der Code Civil ja ganz offenkundig mit Napoleon in Verbindung gebracht und als positive Errungenschaft auch hochgehalten. Wie sieht das denn außerhalb von Frankreich aus?
Naja, das ist ein großes, bedeutendes juristisches Werk, auf dem unsere Rechtsprechung in Europa jedenfalls großenteils fußt. Es ist aber nicht das einzige Werk. Es gibt noch das Corpus Juris Civilis. Das stammt aus dem Jahr 534 nach Christus. Und wer mehr dazu lesen will, in unserem Buch History für Eilige Band 1 kann man das tun. Das heißt im Umkehrschluss, unsere modernen Gesetze basieren auf langen, tradierten juristischen Erkenntnissen oder Praktiken. Und auf den Code Civil bezogen geht es um die Freiheit des Einzelnen, die Gewerbefreiheit oder eben zum Beispiel auch die Trennung von Kirche und Staat. Und all das ist in unserem Grundgesetz.
Welche Auswirkungen hatte der Code Civil auf unser Recht in Deutschland und auf das Recht anderer europäischer Länder? Professor Thomas Gergen ist Rechtswissenschaftler an der Hochschule der Wirtschaft in Luxemburg und beim Landgericht Saarbrücken als Rechtsberater für französisches Recht zugelassen. Hallo, Herr Gergen.
Hallo.
Was hat denn der Code Civil in den Ländern des Rheinbundes ersetzt und was galt vorher?
Ja, in den Ländern des Rheinbundes galt das gemeine Recht. Das gemeine Recht, das Jus Commune, bedeutet, dass zunächst einmal das den Ländern gemeine, also allgemeine Recht gegolten hat, hauptsächlich das angewandte und an den Universitäten gelehrte römische Recht. Das wurde aber wenig angewandt, und zwar deswegen, weil wir eine Rechtszersplitterung hatten in den einzelnen Staaten, auch im Alten Reich schon. Dort galten Weistümer, also praktiziertes Recht, durch Rechtsprechung niedergeschriebenes Recht, Gewohnheitsrecht, oft nicht aufgeschrieben, oder Landrechtsordnungen, die aufgeschrieben waren. Also all diese Rechtszersplitterung. An diese Stelle kam der Code Civil mit seiner Eigenschaft, dass er schon in Frankreich das Recht geeint hat, also harmonisiert hat, vereinheitlicht hat, in einem Territorium, das wir Frankreich nennen. Dieses Territorium war vorher auch zersplittert. Wir haben südlich der Loire eine Linie, wo hauptsächlich römisches Recht, sozusagen gemeines Recht, gegolten hat, und nördlich der Loire, wo wir Gewohnheitsrecht hatten, also nicht gelehrtes Recht. Und diese Kraft, die hat der Code Civil gebracht. Er hat Rechtsgedanken aus der Französischen Revolution gemäßigt dann umgesetzt in eine systematische Ordnung, in ein Buch, das das bürgerliche Recht regelt.
Also wenn man das mal zusammenfasst, dann kann man wahrscheinlich sagen, dass sehr viel unterschiedliches Recht vorher galt und keiner vielleicht auch so richtig wusste, was galt denn jetzt genau wofür. Und der Code Civil hat einfach mal Ordnung in die Sache gebracht. Ist das richtig?
Ganz genau. Also er hat zunächst einmal aufgeschrieben, was zur Rechtssicherheit beiträgt. Denn wenn Gerichte so funktionieren, dass die Kläger und Beklagten erst einmal das Recht erklären müssen, was gilt, dann ist das natürlich sehr viel Rechtsunsicherheit. Gott sei Dank gab es jetzt ein materielles Recht, also wie der Code Civil und auch das Verfahrensrecht. Der Code Civil steht ja als Leuchtturm für die 5 Kodizes, für die 5 Gesetzbücher. Also Handelsgesetzbuch, Zivilgesetzbuch und das Verfahrensrecht und das gesamte Gerichtsverfassungsrecht, dass wir also auch eine Ordnung haben, die das Recht auch systematisch anwendet zugunsten der Parteien, derjenigen, die dort klagen und verklagt werden, und vor allen Dingen in gleichem Maße. Prinzip der Egalität, der Gleichheit des Rechts.
Und brachte denn der Code Civil in den Ländern des Rheinbundes dann auch tatsächlich die erwünschten Auswirkungen?
Ja, nur soweit er in Kraft gesetzt wurde. Der Rheinbund ist ja sehr vielfältig. Ne? Wir haben Länder, in denen der Code Civil gar nicht rezipiert worden ist. Nehmen wir Bayern-Württemberg, was natürlich Königtum geworden ist, dank Napoleon, oder Baden, Großherzogtum. Aber in Württemberg gilt und galt die alte Zivilgesetzordnung, ohne dass der Code Civil überhaupt rezipiert worden ist. Im Gegensatz dazu etwa zu Baden, das ja ganz am Rhein noch lag und liegt. Und dort hat man aus dem Code Civil eine Übersetzung geschaffen. Der Justizrat Brauer damals hat den Code Civil zunächst einmal ins Deutsche übersetzt und noch durch badisches Landrecht ergänzt, Handelsrecht und Zusätze. Und im rheinischen Recht, also links des Rheines, hat man den Code Civil so angewendet, wie er war. Und das hat natürlich diese Rechtsharmonisierung gebracht. In Ländern, die wie Bayern zum Beispiel den Codex Maximilianeus Bavarici beibehalten haben, oder Länder, die nur ganz kurz den Code Civil hatten und nachdem Napoleon weg war, ihn wieder abgeschafft haben, ja, die konnten an diesen Errungenschaften nicht lange teilhaben.
Bis wann war denn der Code Civil in Frankreich und auch in anderen Ländern in Europa überhaupt noch nachweisbar?
Ja gut, der Code Civil ist ja heute noch nachweisbar. Das ist ja geltendes Recht. Wir haben ja dieses Jahr 220 Jahre, 1804 in Kraft gesetzt worden. Der Code Civil gilt, so wie das BGB in Deutschland von 1900 ja ist, heute noch. Das ist ja geltendes Recht. Natürlich immer wieder verändert im Laufe des langen 20. Jahrhunderts oder beim Code Civil in 2 Jahrhunderten und in den Nachbarstaaten wie jetzt Luxemburg, Belgien ebenfalls. Dort gilt der Code Civil heute noch und heißt auch noch so.
Aber zum Beispiel in Deutschland ist er ja ersetzt worden durch das bundesdeutsche Rechtssystem. Aber trotzdem, an welchen Stellen ist er denn möglicherweise auch im deutschen Recht noch nachzuvollziehen?
Ja, im deutschen Recht, wenn wir jetzt mal das Rechtsgebiet links des Rheins, sagt man, wo das rheinische Recht galt, also die rheinischen Institutionen, die so bezeichnet werden, weil dort der Code Civil und auch die anderen Gesetze, ne, ich hatte ja eben schon auf die anderen Gesetze verwiesen, in Kraft waren bis zur Verkündung des BGB im Jahr 1900. Dort gab es zunächst einmal noch eine Übergangsfrist, aber heute gilt der Code Civil natürlich nicht mehr. Es gab noch alte Fälle bis in die 70er Jahre im Nachbarschaftsrecht, zum Beispiel im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Dort galt das Nachbarschaftsrecht, aber das ist abgelöst worden durch spezielle Landesgesetze im Nachbarschaftsrecht.
Können Sie mal ein Beispiel nennen? Also ich habe gelesen, dass im Nachbarschaftsrecht Nordrhein-Westfalens zum Beispiel bis 1969 noch Teile des Code Civil galten. Können Sie das mal konkret machen? Also was waren das für Gesetze?
Ja, der Code Civil galt also dort unmittelbar, auch in Nordrhein-Westfalen. Da ging es hauptsächlich um das Großherzogtum Berg, in dem der Code Civil galt. Dort waren Nachbarschaftsrechte in Streit. Also da ging es um Abstände von Bebauungen zwischen dem einen Grundstück und dem anderen. Da hat bei Anpflanzungen von Bäumen, die den Nachbarn gestört haben, da hat der Code Civil heute noch Regelungen, die galten eben noch bis zu dem Jahr, das Sie gerade genannt haben, in Nordrhein-Westfalen oder bis in die 70er Jahre in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Und die sind abgelöst worden durch Landesrecht. Wir haben ja eben in diesem Bereich Landesbaurecht, Landesnachbarschaftsrecht.
Könnte man sagen, Herr Gergen, dass der Code Civil aus dem Jahr 1804 Pate gestanden hat für das bundesdeutsche Rechtssystem?
Das ist natürlich eine sehr salbungsvolle Behauptung. Pate gestanden, das Rechtssystem des 21. Jahrhunderts, nun, das ist ein funktionierendes System, das ja nicht wie ein Zentralstaat in Frankreich funktioniert, sondern wir haben ja Bundesländer. Gleichwohl kann man schon sagen, dass die Ideen des Code Civil, die Ideen der Revolution, auch der Brüderlichkeit, der Gleichheit, der Freiheit, ja Verfassungsgrundsätze sind. Die stehen in unserem Grundgesetz, Artikel 2, Artikel 3 für die Gleichheit, und privatrechtlich, zivilrechtlich haben wir natürlich die allgemeine Handlungsfreiheit, also etwa ein Beispiel im Vertragsrecht. Wir können Verträge schließen, so wie wir wollen. Das war vor dem Code Civil nicht immer so und auch vor dem BGB nicht immer so, wo der Code Civil nicht galt. Das heißt, die Fähigkeit des Einzelnen, des Individuums, überhaupt Verträge schließen zu dürfen, ohne seine Obrigkeit zu fragen, das ist für uns heute selbstverständlich, aber das ist eine Errungenschaft, die wir haben, die Freiheit der Person, die Freiheit der Eheschließung, aber auch ein privatschriftliches Testament zu errichten. Hier hat das BGB ja den Code Civil rezipiert, also aufgenommen, die Regelung, dass ich als Privatmann heute auf meinem Bierdeckel handschriftlich, eigenhändig ein Testament errichten kann. Ich muss es noch handschriftlich unterzeichnen. Also das ist noch völlig antiquiert, keine elektronische Signatur und so weiter. Das ist rezipiert worden in das Recht im 20. Jahrhundert und gilt heute noch. Und über das Europarecht, das ja auch sehr französisch geprägt ist. Der Code Civil war ja auch immer Motor über Frankreich und auch die frankophonen Länder, über den französischsprachigen Rechtskreis, Luxemburg, Belgien, die Gründerstaaten, auch Italien, der Codice Civile, später Spanien, der Código Civil, Portugal, Rumänien natürlich jüngst, haben ja über ihre Romanität, also die Zugehörigkeit zur romanischen Sprachfamilie und auch zum Rechtskreis innerhalb der EU auf die Genese des Europarechts gewirkt und mithin auch auf, wenn wir das in Deutschland umsetzen, auf das Rechtssystem des 21. Jahrhunderts.
Welche Wirkung hatte der Code Civil auf das deutsche bzw. auf das europäische Recht? Das hat uns Professor Thomas Gergen erklärt. Er ist Professor für Recht und Rechtsgeschichte in Luxemburg und Saarbrücken. Herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Matthias, das Recht, das entwickelt sich ja nicht so schnell von einem auf den anderen Moment, sondern das verändert sich ja sehr langsam, entlang auch von gesellschaftlichen Debatten und Veränderungen. Ist das auch der Grund, warum so viele relativ alte Rechtsgrundsätze immer noch gelten?
Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen wohl so ist. Einerseits nämlich wollen wir ja Gutes bewahren und vor allem Schlechtes verhindern. Und wenn sich das in alten Rechtsgrundsätzen wiederfindet, dann hat es eben immer noch Gültigkeit. Es hat aber lange gedauert, zum Beispiel bis der Ruf nach Freiheit des Individuums aus der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung von 1776 etwa fester Bestandteil der Verfassungen Europas oder vieler Staaten in der Welt geworden ist. Die Menschen leben mit diesem Grundsatz, finden ihn gut und wollen ihn behalten, zumindest bis es etwas in ihren Augen sehr viel Besseres gibt. Ich wüsste zwar nicht, was das sein sollte, aber möglich ist ja alles.
Ja, das war eine Stunde History über den Code Civil, der vor 220 Jahren in Kraft getreten ist und ohne den unser deutsches Zivilrecht auch sicherlich ganz anders aussehen würde. In der nächsten Folge, da gucken wir nach Dänemark. Das kleine Land im Norden hat ja seit Anfang dieses Jahres einen neuen König, Frederik X. Der hat das Amt übernommen von seiner Mutter, Königin Margarete II., die eine sehr, sehr beliebte Königin war. Wir gucken aber in unserer Serie über bedeutende Herrscherinnen ein paar hundert Jährchen zurück auf eine andere Margarete von Dänemark. Die erste nämlich, die den Titel Königin allerdings niemals getragen hat. Ich bin Steffi Orbach und nicht vergessen, wir kommen nach Weimar und wir kommen nach Berlin. Und Tickets gibt es über die Websites von Deutschlandfunk Nova bzw. über die Website des Humboldt-Forums. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.